Ja, lieber Vater im Himmel, das ist wirklich wahr. Das, was du dir ausgedacht hast, das kann kein Mensch toppen. Es gibt eigentlich nichts Schöneres als die Gedanken, die du über ein menschliches Leben hast und die du über das Leben von jedem Einzelnen von uns hast. Ich danke dir für die Geschichte heute Abend. Ich danke dir für David. Ich danke dir für den Blick in sein Herz, den du uns gewährst. Danke, dass wir damit einen Blick in dein Herz tun können, weil er ein Mann nach deinem Herzen war, mit allen Höhen und Tiefen. Danke für alle Hilfe, die du in sein Leben reingelegt hast, dass du ihm da Erinnerung gegeben hast, wo er deinen guten Plan aus dem Blick verloren hat. Herr, wie wir heute Morgen gehört haben, wie er so ein großes Vorbild war, indem er bloß keinen eigenen Schritt und keinen eigenen Weg und keine eigene Hand anlegen wollte. Und dann war er doch so provoziert und gereizt, dass er es fast vergessen hätte. Herr, und da hast du so viele Möglichkeiten, uns zu bewahren, uns zu beschützen vor uns selber, vor anderen, vor den Dingen, die du nicht willst. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Danke, dass du jetzt heute Abend redest zu uns und dass wir in allem deine Liebe erkennen können. Segne nur heute Abend, segne uns beim Hören. Danke, dass du wirklich gegenwärtig bist. Amen.
Ja, unser Thema heute Abend ist Abigail, eine Friedensbotin. Aber ich möchte einen alternativen Titel vorschlagen. Und zwar, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren der Text hier in Deutschland. Wir lesen das mal aus Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das haben wir vor 2 Jahren immer wieder gehört und seitdem leben wir das, oder? Kein Problem. Ja, es ist eine Herausforderung und wir brauchen dafür ein stabiles Herz, das einiges aushält und das stark verbunden ist mit unserem Gott, der uns seinen Frieden schenken will und der uns helfen will, um eben das auch zu leben. Es ist unheimlich wichtig, unser Herz zu bewahren. Wir haben das gesehen, dass es immer wieder Ungeziefer gibt, und zwar nicht nur bei Saul, es gilt auch für uns, es gilt auch für David. Er ist uns heute Morgen ein sehr starkes Vorbild gewesen, jetzt aber eingeklemmt zwischen diesen beiden Momenten, wo er so vorbildhaft war, wo er Sauls Leben verschont hat, sehen wir einen ganz anderen David, der ganz anders reagiert. Er ist uns eben heute Abend nicht ein Beispiel. Das Beispiel ist eine Frau. Sie war verheiratet mit einem Mann, dem Erfolg und Macht und Geld wichtiger war als alles andere. Er war Schafszüchter, er hatte mehrere tausend Schafe und mehrere Angestellte, die also die Herden in verschiedenen Gegenden in der Wüste umhertrieben und betreuten, und sein Geschäft war in Karmel. Nabal hieß er, und er war ein unangenehmer Mensch. Er wird in der Bibel beschrieben als schroff, und man kann sich vorstellen, dass seine Angestellten ihn vermieden. Sie hatten lieber mit seiner Frau zu tun. Denn Abigail war eine ganz andere Person als ihr Mann. Sie hatte eine sanfte Art. Und sie war, vielleicht kann man es so mal sagen, eine heilsame Präsenz in einer sehr schlimmen Situation. Ihre Gegenwart war heilsam, war wichtig. Denn Nabal war ein harter Chef, er hatte nicht viel für seine Leute übrig. Und man sieht auch, dass die Leute eher zu seiner Frau gingen als zu ihm. Abigail und Nabal. Man könnte sie auch The Beauty and the Beast nennen, wenn man das so liest. Zwei ganz unterschiedliche Menschen unter einem Dach. Der eine voll beschäftigt damit, sein persönliches Reich zu vergrößern und seine Macht, wobei er Menschen beiseite schob und verletzte. Die andere eine Frau, die durch ihre Art Menschen eben zum Segen war. Nabal hatte unterlassen, sein Herz zu behüten. Man weiß nicht, ob er immer schon hart und schroff war oder ob er das geworden war. Das wird uns nicht erzählt. Aber wir sehen im Laufe der Geschichte auch keine Veränderung bei ihm. Eine Veränderung zum Guten oder ein Wunsch dazu. Erscheinen sich Egoismus und Habsucht und Stolz in seinem Herzen eingenistet zu haben. Und bei seiner Frau war das eben ganz anders. Was ich bewundernswert finde, denn in einer solchen negativen Situation ist es sehr leicht, mitgerissen zu werden und hart und bitter zu werden. Wenn man immer wieder versucht, dem Mann entgegenzukommen und immer wieder versucht, den Frieden zu bewahren und das wird nichts, dann kann es sein, dass man irgendwann denkt, soll alles. Es verändert sich nichts. Gott hat nicht eingegriffen, Gott tut eben auch nichts. Und dann zieht man sich zurück, da wird man bitter. Aber sie hat ihr Herz behütet und diese Emotionen oder diese Dinge in ihrem Herzen nicht zugelassen. Ja, und die dritte Person in dieser Geschichte ist David, der auf der Flucht ist noch immer vor König Saul und der jetzt in dieser Gegend ist und davon hört, dass Nabal ein Schafscherefest organisiert. Das war immer eine große Sache, da wurden viele Leute eingeladen, da wurden die Arbeiter eingeladen, die für den Besitzer der Schafe arbeiteten, da wurden Verwandte eingeladen. Wir erinnern uns vielleicht die Geschichte später, dass auch bei David zu Hause ein Schafscherefest ist, dass Absalom unbedingt seine Brüder mithaben will. Also das ist hier auch so. Aber es fängt an mit einer traurigen Mitteilung, 1. Samuel 25, Vers 1, und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. Ganz Israel versammelte sich. Und wenn ich darüber nachdenke, dann muss eine Person gefehlt haben. David. Denn das wäre für ihn gefährlich gewesen, wenn er dorthin gezogen wäre. Da war ja Saul. Das war ein Volksfest. Samuel war der Prophet gewesen. Aber Samuel war auch für David der Prophet gewesen, der Tröster, der Ermutiger. Er hatte David zum König gesalbt und während seines Fluchtes ist David auch mal bei Samuel gewesen, hat sein Herz für ihn ausgeschüttet, wurde von ihm geholfen. Er war, denke ich, der Mentor. Er war eigentlich der Einzige, außer Davids Brüder und Verwandte, nahe Verwandte, Eltern, er war der Einzige, der wusste von dieser Salbung und der die Salbung auch ausgeführt hatte. Er war der, der wusste, dass David der Erwählte war und er hat ihn vielleicht dann und wann daran erinnert und gesagt, also David, nicht aufgeben, nicht aufgeben, ausharren, warten. Gott wird das, was er verheißen hat, vollbringen, auch in deinem Leben. Und jetzt ist da Trauer und auch Einsamkeit. Denn er hat natürlich von dieser Beerdigung gehört, er hat davon erfahren und er hat gewusst, ich kann da nicht sein. Und muss sich an dem Tag sehr verloren und einsam gefühlt haben. Und dann zieht er macht sich auf, Vers 1, und er zog hinab in die Wüste Paran. Es war aber, jetzt kommt es, ein Mann im Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Ein Fest. David kennt Nabal nicht persönlich, aber ist einigen seiner Hirten begegnet in der Wüste. Die waren ja ziemlich überall, es gab ja viele Herde und er ist diese Herden und ihre Hirten ist er begegnet und er hat sich auch eigentlich indirekt um sie gekümmert. Denn David war natürlich ein Heer, der hatte 400 Männer bei sich, die sind dann später schon, sind es schon 600. Und als sich David und seine Männer in der Nähe von einer Herde von Nabal aufgehalten haben, dann hatten die nichts zu fürchten von Angriffen. Sie wurden ja immer wieder überfallen, aber wenn da direkt in der Nähe ein Heer gelagert ist, dann sieht das natürlich anders aus. Sie haben indirekt mitgeholfen oder dazu beigetragen, dass die Herden von Nabal sicher gewesen sind. Und jetzt denkt David, also er kann sich vorstellen, es ist ein Fest, da werden Schafe gerüstet, da wird gut gegessen, gut getrunken, das haben sie wahrscheinlich seit Zeiten nicht mehr. Er denkt, dieser reiche Mann kann doch auch uns mal was anbieten. Denn eigentlich hat er von mir auch was gehabt, also eine Belohnung für bewiesene Dienste, auch wenn darum nicht gefragt worden war. Aber es war eine Freundlichkeit, es ist gut gewesen, also kann er sich das vorstellen. Es erinnert mich an eine Situation, die wir vor Jahren in den Niederlanden erlebten, vor allem in den größeren Städten, zum Beispiel in Amsterdam. Da parkte man dann sein Auto irgendwo bei einer Gracht und dann ging man in die Stadt und dann kam man zurück und dann standen da 4 oder 6 große Kerle neben dem Auto und sagten, Sie sind mir 50 Euro verschuldigt, Gulden damals noch, denn wir haben auf Ihr Auto aufgepasst. Ja, man hatte das nicht gefragt und das war eine sehr gefährliche Situation. Und man wusste, das, was ich zu tun habe, ist gleich bezahlen, sonst bleibt von meinem Auto nichts übrig und vielleicht von mir auch nicht. So war das. Das ist nicht mehr so, das kann ich euch wirklich in aller Ruhe und in aller Wahrheit sagen. Also kommt ruhig nach Amsterdam, parkt euer Auto an einer Gracht, da stehen keine vier große Männer. Das war einmal. Und ich dachte, kann ich das hier vergleichen? Nein, das kann ich hiermit nicht vergleichen, denn in Amsterdam wurde gedroht. Und David droht überhaupt nicht. Er hört, Vers 4, dass Nabal seine Schafe scheren ließ und er sendet 10 von seinen Burschen, von seinen Männern aus. Er sprach zu den Männern, geht hinauf nach Karmel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen. So fing es mal an. Und dann sagt er, mögest du lange leben. Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ein Segensgruß. Ein Segensgruß, toll, gell, wenn man so begrüßt wird. Und dann soll er sagen, Vers 7, ich habe eben gehört, dass du Schafschere bei dir hast, beziehungsweise, dass du ein Fest hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen, wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen, die werden es dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deine Knechten und deinen Sohn David, was deine Hand findet. Höflich, oder? Eine höfliche, lange, höfliche Bitte. Kann man nichts Falsches darin finden. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal und dann warteten sie schweigend. Ist auch höflich. Haben einfach abgewartet. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Jetzt verrät er sich. Er weiß, dass er der Sohn Isais ist, wurde ja nicht gesagt. Und heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Also er weiß, dass er auf der Flucht ist. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Das, was er über David sagt, ist herablassend und beleidigend. Denn David ist nicht irgendein Knecht, der von seinem Herrn weggelaufen ist. Das ist David, der am Hof Sauls gewesen ist. Das ist David, der für Gott oder für Saul, für Gott und für Saul gekämpft hat. Das ist David, der Goliath besiegt hat. Das wussten alle. Es ist in allen Nachrichten gestanden, war im Fernsehen, war es klar. Haben alle gehört. Beziehungsweise hat sich rumgesprochen, die Handelsleute haben die Geschichte mitgenommen, alle wussten das. Und er tut hier so herablassend, wer ist dieser David? Und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es so viele Knechte, die davongelaufen sind. Und dann kommt ein Satz in Vers 11, wo dieses Ich und dieses Mein so zentral steht, dass wir sehen, was für ein egozentrischer, egoistischer Mensch ist dieser Nabal gewesen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind. Also ich. Das kann Macht und Geld mit einem tun. Ich bin der Herr des Universums. Also niemand darf mich etwas fragen oder um etwas bitten. Ich entscheide und ich teile aus, an wen ich will, aber sonst nix. Und da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg. Und als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle diese Worte. Und jetzt kommt es. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um. Und jeder gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um. Und es zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck. Sie sind inzwischen 600 Mann. Das sieht nicht gut aus, oder? David hat nicht mit Worten reagiert, er hat reagiert mit einer Aktion. Wenn wir betrübt sind, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir gekränkt sind, dann reagieren wir manchmal zu schnell. Und wir müssen jetzt bedenken, in welcher Fassung David sich befand. Er trauerte um Samuel. Er ist aufgeregt gewesen. Er konnte nicht viel mehr haben. Kennt ihr das? Konnte nicht viel mehr ertragen. Nur das Wenigste wäre genug, um ihn aufzuregen. Und er regt sich auf. Und der Mann, der im Kapitel vorher Daus Leben verschont hat, der so gnädig reagiert hat, so ruhig, so geistlich, den sehen wir hier nicht, oder? Jeder gürte sein Schwert um. Es wird nichts geredet, gleich entschieden. Das sieht schlimm aus. Aber einer der Burschen sagt es Abigail. Ein Knecht von David ist also zurückgerannt zu dem Haus Nabals und hat Abigail eben verständigt, der Frau Nabals. Und er sprach, also der Knecht von Nabal, entschuldige, war das. David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an. Wow. Was ist hier interessant, dass er nicht mit Nabal gesprochen hat, sondern direkt zu einer Frau gegangen ist. Das war das doch damals außergewöhnlich, dass man irgendwie eine Antwort oder eine Lösung von einer Frau erwartet zu dieser Zeit. Einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, siehe. Vers 15, und die Leute sind so gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan, wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren, sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafen gehütet haben. So bedenken nun und sieh, was du tun kannst. Denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Wow. Bedenke nun und sieh, was du tun kannst. Eine Frau soll entscheiden, was jetzt zu tun ist. Da stehen die Knechte Nabals da und kennen sich nicht aus. Und da sieht man, was für eine Rolle diese bescheidene, freundliche Frau in diesem großen Haus hatte. Das können wir uns kaum vorstellen. Aber darin liegt eigentlich ein so kräftiges Beispiel für uns Frauen, was für einen Einfluss wir haben können. Viele Frauen denken, ich stehe eh nur im Hintergrund. Was tue ich denn? Vor allem die Generation, die nichts geleistet hat, die nicht gearbeitet hat, nur für die Familie gesorgt hat. So wird das heute oft gesagt, oder? Aber was für eine wichtige Rolle haben sie gehabt und habt ihr heute noch? Und man sieht hier, was für einen Einfluss und wie heilsam das ist, wenn eine Frau in einer Familie steht oder in einem Haus steht, die Gott kennt und die das auch lebt, von der das auch ausgeht, von der man erwarten kann, wenn ich mit ihr spreche, dann bekomme ich einen weisen Rat. Also sieh, was du tun kannst, bedenke das, sieh, was du tun kannst. Die Knechte haben Angst, die haben David gesehen, die haben das miterlebt, die wissen, was auf sie zukommt. Und dann sagen sie auch noch, er ist ein solcher Sohn Belials, dass niemand ihm etwas sagen kann. Das sagen die Knechte über ihren Herrn. Ein Sohn Belials, das haben wir schon gehört, gell? Ein böser Mensch. Im Neuen Testament wird Belial als Andeutung für Satan gebraucht. Niemand kann ihnen etwas sagen. Sie reagiert darauf nicht. Sie verteidigt ihren Mann nicht. Sie sagt nichts. Sie weiß eigentlich, dass es stimmt. Sie weiß, dass es stimmt. Und da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Wir bekommen einen Blick in ihre Küche. Wow. Die ist, glaube ich, etwas größer gewesen als hier auf der Lahö. Was sie einfach so mitnehmen konnte, was schon bereit stand, was schon fertig war. Unglaublich. Die haben wahrscheinlich auch immer nachgekocht. Das Fest lief ja einige Tage. Und da sind, weiß ich, wie viele Menschen da gewesen. Der Nabal wollte sich ja zeigen, wie reich ich bin, wie vornehm, was ich alles geleistet habe. Ich kann auch meine Geschäftspartner noch einladen, Leute aus Karmel, aus der Stadt und so weiter. Was da in der Küche alles lag, gell? Sie nahmen 200 Brote. 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Scheffel gedörrtes Korn, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen. Und sie sprach zu ihren Burschen, geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Und jetzt kommt der Satz, sie sagte aber ihren Mann Nabal nichts davon. Sie wusste einfach, das ist nicht weise. In dieser Situation, dann haben wir zwei Männer, die sich aufregen. Wir haben schon mit einem zu tun. Sie sagte ihm nichts davon, aber ich finde den Satz irgendwie auch traurig. Wenn man den Vertrauen verliert in seinen Mann, weil man weiß, er ist ein Sohn Belials. Ich kann eigentlich nur Böses von ihm erwarten. Und was sie hier macht, ist so tapfer und so liebevoll. Sie will ihr Haus retten. Aber darum geht es eigentlich nicht einmal. Das entdecken wir später. Sie hat noch was anderes vor. Ihr ist etwas anderes noch viel wichtiger, als dass sie ihr Haus retten will. Es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen und so begegnete sie ihnen. Man muss sich das mal vorstellen, dass hier zwei Menschen bergab gehen, zwei Truppen, kann man sagen, die werden sich hier unten treffen. Die eine Gruppe ist schwer bewaffnet, mit tödlichen Waffen und ihre Gedanken sind auch tödlich. Und auf der anderen Seite kommt eine Frau mit ein paar Knechten mit Geschenken. Fluch und Segen kommen sich entgegen. Und hier ist die große Frage, wer wird überwinden? Fluch und Segen kommen sich entgegen. Wut und Freundlichkeit kommen sich entgegen, sehen sich schon. Und jetzt warten wir ab, was geschieht hier? Und dann gibt die Bibel uns einen Einblick in Davids Gedanken in Vers 21. Er hatte gesagt zu sich oder zu seinen Knechten, das wird nicht gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet. So dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse. Bei mir steht, der an die Wand pisst. Was steht denn bei euch? Schlimm. Was steht denn bei euch? Ah ja. Also meine Bibel ist ganz offen, diese Übersetzung. Alle, die an die Wand pissen, also das können wir Frauen nicht, das müssen Männer sein. Also er will keine Männer übrig lassen von dem Haus, er will alle vernichten, er wird keinen übrig lassen, der Mann ist. Das sind seine Gedanken. Wir wissen nicht, was Abigails Gedanken waren, aber auf jeden Fall nicht solche. Und als nun Abigail in Vers 23 David sah, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Also eine ganz andere Haltung als die Haltung ihres Mannes David gegenüber, oder? Was ist das für ein Knecht? Davongelaufen, so viele gibt es in der Welt. Also sie fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Hat sie gewusst, dass er der Gesalbte Gottes war? Hat ihr das der Heilige Geist vielleicht erzählt, deutlich gemacht? Sie war eine Frau Gottes. Und ich denke, dass sie in aller Einsamkeit in ihrem Haus immer dringender Gott gesucht hat. Das ist ein Vorteil von Schwierigkeiten. Dass wir dann wirklich wissen, wir brauchen Gott. Und in diesem Haus ist sie wie eine Blume aufgegangen, so stelle ich mir das vor. Ist sie immer mehr eine Frau Gottes geworden, eine Blume in der Wüste. Ist sie immer mehr eine Frau Gottes geworden und hat sie, denke ich, auch eine Antenne für Gott entwickelt. Hat sie einen Einblick gewonnen in die Absichten Gottes. Das werden wir später hier auch entdecken. Sie fiel ihm zu Füßen, Vers 24, sie sprach, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Sie macht sich klein. Ich bin deine Magd. Du bist mein Herr. Sie kann das, was ihr Mann nicht mehr kann, sich klein machen, demütig sein. Er machte sich groß mit seinem Ich und mein. Sie macht sich klein. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal. Denn er ist, wie sein Name heißt, Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Früher war ein Name auch die Person. Man war, wie man hieß. Ich habe manchmal gedacht, bei diesem Vers darf man so über seinen Ehemann reden. Achte doch nicht auf diesen Mann Belials. der Nabal, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr ist sein Name. Darf man das? Wenn ich das so richtig lese, dann denke ich, sie sagt einfach die Wahrheit. Sie gibt keine Details, wie wir Frauen das so oft so gerne tun. Ich kann Ihnen noch einiges sagen über meinen Mann, wie der wirklich ist. Also das ist eine unmögliche Situation bei uns zu Hause. Und was der gestern aufgeführt hat, wie er mich angeschrien hat, ja, das macht er immer, hat er vorige Woche auch gemacht, ist eine Gewohnheit, was ich da alles erlebe. Kennt ihr das? Wenn ihr nur wüsstet, mein Mann, dies und das und jenes. Sie redet nicht schlecht von ihrem Mann, sie sagt einfach, er ist ein Narr, wie er heißt. Punkt. Finde ich eigentlich beachtlich. Und es muss auch gesagt werden in dieser Situation. Ich, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Anders gesagt, wenn ich da gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ich hätte anders reagiert, es wäre sicherlich anders gelaufen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Jetzt sehen wir etwas von dem verborgenen Absicht von der Abigail. Es geht ihr nicht nur darum, dass ihr Haus gerettet wird. Es geht ihr darum, dass David sich nicht mit eigener Hand helfen wird, womit er sich versündigen würde. Das wollte er ja nicht bei Saul, das will er jetzt, weil er so aufgeregt ist. Das gerade will er jetzt. Und sie sagt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen. Sie ist in dieser Situation ein Instrument Gottes gewesen, eine Friedensstifterin. Sie hat Schlimmes vorgebeugt. Beeindruckend, oder? Dass jemand eine solche Rolle haben kann. Dass eine Frau Schlimmes vorbeugen kann. Durch ihre Haltung, durch ihre Reaktion auf das, was wirklich böse ist. Deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, die sollen werden wie Nabal. Und hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Da kommt sie mit ihren Geschenken. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang, das ist stark. Der Herr wird dir ein beständiges Haus bauen. Was sagt sie da eigentlich? Das ist prophetisch, oder? Die David-Dynastie 500 Jahre. Und weiter darüber hinaus Jesus, der aus seinem Geschlecht geboren wird, der Herr wird. Was weiß diese Frau? Ist das nicht unglaublich, was Gott ihr, was Gottes Geist ihr anscheinend klar gemacht hat, was sie ihr aussagt? Mein Herr führt die Kriege des Herrn, auch das hat sie erkannt. Ganz anders als ihr Mann. Das ist eine starke Lektion. Wenn wir immer selbst größer werden, und immer mehr von uns halten, verlieren wir die Sicht auf Gott. Kann Gott nicht mehr durch uns wirken. Wenn wir demütig sind und klein und Gott suchen, dann will er uns zu einem Instrument in seiner Hand machen. Uns helfen, Frauen nach seinem Herzen zu werden. Mein Herr führt die Kriege des Herrn und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach dem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird, nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Das ist eine kleine Predigt, aber eine starke. Du sollst nicht dir selber helfen. Räche dich nicht. Das ist Gottes Sache. Und erinnere dich daran, dass Gott dich zum König Israels bestellt hat, gesalbt hat. Erwählt hat. Wie weiß sie das? Ich finde das so faszinierend in dieser Geschichte, was diese Frau alles einsieht, was sie weiß. Und wie Gott diese Frau dann einsetzt, um den zukünftigen König von Israel vor einem großen Übel zu behüten. Und da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Wow, da ist was in seinem Herzen passiert. Er ist entwaffnet worden durch die Worte einer Frau. Es entwaffnet worden. Man spürt keine Bosheit, keine Rache mehr bei ihm. Da hat sich schlagartig etwas verändert. Da sind ihre Worte ihm zum Segen geworden. Kennt ihr das, dass ihr Segensworte spricht in spannenden Situationen? Dass euch der Herr verwendet, gebraucht, einsetzt, um eine Situation umzukehren, zu wenden? Wenn es mit Abigail tun kann, dann doch auch mit uns, oder? Wollen wir das? Strecken wir uns danach aus, ein Segen für andere zu werden? Sind unsere Worte freundlich? Sind es Segensworte oder sind wir schroff? Wie Nabal, lump, wie Nabal. Gesegnet sei dein Verstand, sagt David ihr, und gesegnet seist du, dass du mich heute daran gehindert hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Das finde ich toll, dass dieser Mann dieser Frau sagt, wenn du nicht da gewesen wärst, wenn es dich nicht gegeben hätte, dann wäre einiges in meinem Leben schiefgelaufen. Und wieder sage ich, ist das nicht wunderbar, wie Gott hier eine Frau einsetzt, um eine Situation umzukehren? Denn, sagt David in Vers 34, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. Da haben wir es wieder. Entschuldige. Kann nichts dafür, steht da. Vers 35, und so nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Hier erfährt diese Frau etwas Wunderbares, das sie seit langer Zeit nicht mehr erfahren oder gekannt hat. Hier spricht ein Mann freundlich zu ihr. Gesegnet seist du. Zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Das finde ich, der Satz ist schwierig, oder? Wie kann sie in Frieden in ihr Haus hinaufziehen, wo sich eben nur Böses tut? Wo Nabal wartet und wo der vielleicht sagen wird, was, wo warst du, was hast du getan? Wo alles unverändert schlimm ist und negativ ist. Zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Das ist möglich. Dass Gott uns seinen Frieden schenkt in einer furchtbaren Situation. Dass wir ausharren, dass wir bleiben, dass er uns das schenkt, dass seinen Frieden bei uns ist. Jetzt kommt sie nach Hause. Und was erwartet Abigail? Als sie zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seinem Haus ein Mahl wie das Mahl eines Königs. Und das Herz Nabals war guter Dinge und er war schwer betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Vielleicht kannte sie das. Vielleicht kennen einige unter uns das auch. Betrunkenheit, Besoffenheit im eigenen Haus. Vielleicht kennt jemand unter uns das, wie das ist, abends alleine hochzugehen, ins Bett zu gehen und mal nichts zu sagen, weil das die Sache nur noch schlimmer macht. Alkohol. Sie muss das gekannt haben. Sie sagt nichts, sie ist weise, sie weiß, wie sie reagieren muss, nämlich nicht. Und sie geht alleine schlafen und sagt nichts bis zum hellen Morgen. Was wird sie gemacht haben? Glauben Sie, dass sie ruhig geschlafen hat? Sie hat gebetet. Das denke ich, sie hat gebetet. Sie hat gebetet, nachgedacht und sie hat geschlafen, auch das. Und als es Tag geworden war und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge, da erstarb sein Herz in seinem Innern und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal dass er starb. Sie redet morgens mit Nabal. Und der Mann ist dermaßen entsetzt, dass sein Herz in seinem Inneren erstarb. War das ein Herzversagen? War das ein Gehirnschlag? Ist auch mit dem Herz verbunden. Kann einiges gewesen sein. Er hat sich nicht mehr bewegen können. Er wurde wie ein Stein, aber hat noch 10 Tage gelebt. Darin sehe ich Gottes Gnade. Ich denke, es steht hier nicht, aber so wie ich Gott kenne, darf man das sagen. Was ich von Gott weiß, da denke ich, der hat noch ein bisschen auf Nabal gewartet, dass der noch sich hätte bekehren können. Wir sagen manchmal Menschen, die in Koma liegen oder die hören nichts mehr, aber das ist für Gott kein Problem, oder? Da hat er doch den Heiligen Geist. 10 Tage lang ist der Mann krank gewesen, im Bett gelegen. Und wisst ihr, was ich auch immer denke, dass Abigail ihn versorgt hat? Denn so eine war sie. Sie war nicht so eine, die gesagt hätte, na gut, endlich bin ich den Mann los. Hoffe, dass das nicht zu lange dauert, hoffe, dass er noch ein bisschen extra leidet, hat er verdient. Ich werde ihn nicht besuchen, ich werde meine Knechte beauftragen, dann und wann mal hinzuschauen, ob er noch lebt, aber bei mir ist jetzt aus. Ich denke, dass das nicht so war, aber es wird uns nicht gesagt. Und man darf nicht zu viel nachdenken über Dinge, die nicht gesagt werden, oder? Die nicht in der Bibel stehen, darf man nicht zu viel darüber nachdenken, denn das war anscheinend nicht wichtig. Aber ich denke, dass sie trotzdem manchmal bei ihrem Mann oben gewesen ist und dass sie gebetet hat. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, das war natürlich eine große Nachricht, weil der Mann bekannt war, sprach er, gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat. Also die 2 Sachen. Gott hat meine Schmach an Nabal gerecht, ich habe das nicht gemacht, und Gott hat seinen Knecht vom Unrecht abgehalten, also mir. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, und sie, um sie zur Frau zu nehmen. Ja, David liebte Frauen. Und ich denke, dass Abigail eine ganz besondere Frau war. Er hatte zu dieser Zeit eigentlich schon 2 Frauen, obwohl die Michal ihn natürlich weggenommen worden war. Dann lesen wir Vers 40, als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Was sagt man darauf, ja oder nein, oder? Aber sie sagt etwas mehr. Sie stand auf, sie verneigte sich mit ihrem Gesicht zur Erde und sie sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Hier bin ich, deine Dienerin. Für sie ist es wichtig, dass sie David dienen darf. Er ist der zukünftige König, sie sieht das als ein Vorrecht. Und wir denken oft, dass das alles so romantisch jetzt ausgegangen ist, oder? Habt ihr das auch schon mal gedacht? Nabal tot, der schlimme Nabal tot. David wirbt um Abigail und natürlich sagt sie ja, aber das war alles nicht so einfach. Denn was hatte dieser Mann ihr zu bieten? Er war ein Flüchtling. Er war auf der Flucht in der Wüste noch immer, hatte kein Haus, kein Besitz. Sie hatte ein Haus, sie hatte Besitz und das sollte sie jetzt alles zurücklassen, um ihn zu heiraten? Das ist ein bisschen ein Bild von Jesus, oder? Bist du bereit, mir nachzufolgen, wenn ich dir nichts zu bieten habe? Die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben ihre Nester, aber ich habe kein Haus, kein Bett, kein Kopfkissen, wo ich mein Haupt also ruhen lassen könnte. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten, und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. David hatte aber auch Achinoam aus Jezreel zur Frau genommen. Und so wurden die beiden seinen Frauen. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Falti, dem Sohn des Lais aus Galim, gegeben. Das ist das Ende des Kapitels. Und dann kann man sich nur denken, wie ist das Abigail weitergegangen in diesen Jahren, dass David auf der Flucht war. Sie gebiert David seinen zweiten Sohn, wenn der dann in Hebron ist. Er ist zuerst König über ein Teilgebiet von Israel gewesen, in Hebron. Dann hat er noch Jerusalem besiegt, etwa 6-7 Jahre später, ist dann dort König geworden. Und wir wissen aus der Geschichte, dass er nicht nur 2, nicht nur 3, nicht nur 4, nicht nur 5, dass er mehrere Frauen hatte und dass er mindestens 30 Nebenfrauen hatte. Also diese Frau hat sich was zugemutet. Diese Frau hat eigentlich für ein Leben gewählt, das nicht unbedingt einfach war. Sie hat es, denke ich, als eine Berufung gesehen, um David zu dienen. Und dann denke ich an Texte, die wir in Sprüche finden. Die muss ich mal suchen, ob ich die so schnell finde, wo Salomo sagt, was sagt er dann über Frauen? Ein Puzzle. Was sagt Salomo über Frauen? Zum Beispiel? Lob der Hausfrau. Lob der Hausfrau zum Beispiel. Aber es sagt auch etwas über Freundlichkeit. Ich muss das suchen. Kann das jetzt nicht finden, aber ich denke, dass das, was Salomo über Frauen gesagt hat, dass er das auch gesagt hat, sehr positiv, weil er Abigail gekannt hat. Sie war ja eine Frau im Palast seines Vaters. Er war nicht ihr Sohn, aber hat sie miterlebt. Und ich denke auch, dass sie im Palast, wo David mit mehreren Frauen lebten und sich dann auch noch Bathseba holt, das hat sie alles erlebt, dass sie vielleicht dort weiterhin eine heilsame Person gewesen ist, eine Person, die Treue und Liebe und Frieden gebracht hat. Denn so eine war sie. Und ich bewundere sie. David bewunderte sie auch, aber nicht nur sie. Und ihr Leben ist nicht leichter geworden, nicht einfacher geworden. Dennoch ist das eine Ehre für sie gewesen, so hat sie das auch empfunden, dass sie den Auserwählten, den Erwählten Gottes hat dienen dürfen in dieser Ehe. Dass sie die Magd des Königs sein durfte, das war ihre Haltung. Es war nicht die Haltung der anderen Frauen, das war die Haltung von ihr, sehr stark, so war sie. Abigail, eine Friedensbotin. Ja, wie gesagt, sie ist Mutter des zweiten Sohnes Davids geworden. Der Junge heißt Kilab in 2. Samuel 3, Vers 3. In 1. Chronik heißt er Daniel. Und später ist sie ja mitgezogen nach Jerusalem und hat dort einiges erlebt. Abigail. Kann sie uns ein Beispiel sein? Wir haben so einiges von ihr miterlebt. Eine Frau, die in bitteren Umständen lebt, mit einem, darf ich das so sagen, hässlichen, schroffen Mann. Seine Angestellten haben nichts mit ihm, reden lieber mit ihr als mit ihm. Und das ist ein Wunder, oder? Dass sie eben in dieser Situation eine schöne, segnende Persönlichkeit geworden ist. Nicht bitter geworden ist, nicht mitgerissen wurde, die sich nicht hat mitreißen lassen von ihren Umständen. Dass sie David, dass Gott sie einsetzt, um David davor zu bewahren, dass er sich versündigt, dass er Blutschuld auf sich lädt. Er hatte schon Blutschuld, haben wir gesehen, in Nob, die Priester. Und später hat er wieder Blutschuld in Ziklag, das kommt morgen dran und später wieder, als er Uriah umbringen lässt. Aber hier ist so ein Höhepunkt. Es ist eine Blume, geht hier auf in seiner Geschichte und die Blume ist eine Frau. Abigail, eine Friedensbotin. Und jetzt denken Sie mal an Ihre persönliche Situation zu Hause. Wir kennen uns ein bisschen. Aber was wissen wir eigentlich voneinander? Was wissen wir von unserem Herzen? Was weiß ich von Ihren Umständen? Wir reden ein bisschen. Aber wie es wirklich ist, das weiß eigentlich nur Gott, oder? Wie es wirklich ist, das weiß eigentlich nur Gott. Und wie gesagt, vielleicht gibt es unter uns Frauen, die sich mit Abigail identifizieren können, weil es zu Hause auch nicht so gut ausschaut. Vielleicht auch, weil es Alkoholprobleme gibt. Und da darf uns Abigail auch ein Beispiel sein. Sie hat ihre Zuflucht bei Gott gefunden. Sie hat ihre Zuflucht bei Gott gefunden.
Unter seinen Flügeln war sie sicher und geborgen und konnte sie sich sogar entfalten, konnte sie zu einer wunderbaren Persönlichkeit werden, mit Gottes Hilfe. Und eine Persönlichkeit, eine Person, die so nah bei Gott dran war, die ein besonderes Verständnis, ein besonderes Ohr für sein Handeln, für seine Absichten bekam. Da muss sie schon in inniger Verbindung mit ihm gelebt haben, oder? Eine Frau, die ihn suchte, die ihn kannte und die ein Ohr hatte, eine Antenne hatte für seine Pläne. Hier sehen wir etwas von Gottes Absichten für uns. Dass wir in dieser bösen Welt, darf ich das so mal sagen, vielleicht in der persönlichen Situation, aber auf jeden Fall in aller Breite in dieser Welt, dass wir in dieser bösen Welt ein Licht sein dürfen. Dass wir dazu berufen sind, Lichter Gottes zu sein, Friedensboten Gottes zu sein, Salz zu sein. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Was merkt unsere Umgebung von Gott in uns? Sieht unsere Umgebung nur uns oder sieht unsere Umgebung auch Gott in uns? Dass er will, dass das wird. Das ist seine Absicht, nicht nur, dass wir halbwegs durchkommen irgendwie, dass wir das Leben irgendwie schaffen. Nein, er will uns einsetzen als Botschafter, als seine Gesandte, als Menschen, die der Welt zeigen, dass er lebt und wie gut er ist. Das ist unsere Berufung. Die allererste Berufung ist die, dass wir mit dem Herrn wandeln. So steht es auch in 1. Korintherbrief 1, Vers 8, dass wir dazu berufen sind, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Das ist die erste Berufung. Finde ich immer toll. Denn manchmal denkt man, eine Berufung, ja, da soll ich was machen, da soll ich was werden. Nein, meine erste Berufung ist, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Die Gemeinschaft zu suchen, die er uns anbietet. Er bietet an. Also echt suchen müssen wir nicht einmal. Er bietet sich an. Das ist meine Berufung, mit ihm zu wandeln, mit ihm zu leben und mich von ihm dann auch verändern zu lassen. The Beauty and the Beast. Ich weiß, was ich sein möchte. Ihr auch, oder? Sie auch. Schöne, wenn ich das mal so sagen kann, schöne Persönlichkeiten. Personen mit einer inneren Schönheit, die heilsam ist und die ansteckt und die einlädt. Und das kann anscheinend in allen Umständen wahr werden. Nicht nur in optimalen Umständen, wo alles gut läuft. Das kann sogar in der Wüste. Das kann sogar in einer persönlichen Wüste werden. Und wisst ihr, hier sind wir nur eine Woche zusammen. Und dann ist es eigentlich so einfach, um nett zueinander zu sein, oder? Und da sind wir uns so herrlich einig. Und da haben wir es so gut miteinander. Und da singen wir von ganzem Herzen gut, dass wir einander haben. Aber ich glaube, dass die Menschen hier auf Talerhöhe das extra so machen, dass es nur eine Woche dauert. Damit wir alle nett bleiben zueinander. Denn wir wissen doch, wie das ist. Aber wir werden dazu herausgefordert, Gottes Liebe dem anderen zu zeigen. Und vielleicht müssen wir mal schlucken und denken, ich hätte jetzt gerne mal was Schroffes gesagt. Aber ich bin dazu berufen, um Gottes Kind zu sein und auch so zu leben und freundliche Worte zu sprechen und um meine schroffe Art verändern zu lassen. Die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, die Liste von 9 Fruchtarten, die Gott in uns entwickeln möchte. Und sage nicht, ich bin nur einmal so, so war mein Vater oder meine Mutter auch, genetisch bestimmt. Wir haben zu Hause immer geschrien, ich schrei auch. Wir waren immer schnell aufgeregt, ich auch. Nee, der Heilige Geist kann diese Dinge überwinden und darf es so sein, dass wir Friedensbotinnen werden, so wie die Abigail, dass wir bereit sind zu dienen und dass wir nicht mit einem Fluch unterwegs sind, sondern mit Segen, um dem anderen zu begegnen, auch dem, der uns Böses getan hat. Das ist die Herausforderung in dieser so bekannten Geschichte in 1. Samuel 25. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für diese Frau, für Abigail, die du gebraucht hast, um David davon abzuhalten, dass er eine Blutschuld auf sich geladen hätte. Wir wollen dir danken für diese Frau, Herr, die in bitteren Umständen geistig so gewachsen ist und so schön geworden ist. Eine gesegnete Frau, die ein Segen für andere war. Wir wollen dir danken für diese Geschichte, wo wir sehen, wie sie von dir gebraucht wurde. Und wir wollen dir sagen, Herr, schenke das, dass du auch mit uns vorankommst, dass du auch uns veränderst und dass wir solche Frauen werden, die eine Antenne für dich haben, die das mitbekommen, die das ahnen oder sogar wissen, was du vorhast und was dran ist in dieser Welt, wie spät es ist. Herr, wir wollen nicht für uns leben, wir wollen für dich leben und mit dir. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns das schenkst, dass wir andere zum Segen sind, dass wir brauchbar werden für dich, Herr. Wir denken so oft an uns, es ist auch bei uns so oft ich. Aber helf uns dabei, dass wir auf dich fokussiert sind und dass wir nicht das Beste für uns suchen, sondern dass wir einfach sagen, Herr, hier bin ich. Wie kannst du mich gebrauchen? Darum beten wir. In Jesu Namen. Amen.